Einen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin in Hönisch geboren, in Verden zur Schule gegangen. Und das ist einfach etwas Besonderes, wenn man sieht, wie Gott sein Reich baut. Ich bin auch dankbar, dass ich hier auf das Bekenntnis meines Glaubens an Jesus getauft werden konnte in dieser Gemeinde. Damals war die Gemeinde noch einiges kleiner am Wall und ich kenne diese Gemeinde schon seit einigen Jahrzehnten und bin einfach beeindruckt, was Gott gemacht hat. Und mein Wunsch ist es, dass das so weitergeht und Gott euch segnet, auch in der kommenden Zeit. Ja, ein Henry Nouwen, einigen bekannt als Schriftsteller und Priester, hat einmal gesagt, wir sind nicht, was wir tun. Wir sind nicht, was wir haben. Wir sind nicht, was andere von uns denken. Einer meiner Freunde, der hauptamtlich als Seelsorger arbeitet, hat diesen Satz geprägt, Gott liebt dich so, wie du bist. Und nicht erst dann, wenn du bist, wie du sein solltest. Ein letztes Zitat noch von Pedro Calderón, ein Dichter aus dem 17. Jahrhundert. Er hat es so zusammengefasst, alle Schätze dieser Welt sind bedeutungslos gegenüber dem Glück, geliebt zu werden. Das ist sehr wichtig, Liebe, geliebt zu werden. Das soll mein Thema heute sein. Was ist der Mensch eigentlich wert? Da gibt es natürlich mehrere Ansätze, wie man darüber nachdenken könnte. Ich denke, jeder hier im Raum weiß, dass das primär der Mensch aus Wasser besteht, ein bisschen Eisen und noch ein bisschen Calcium dazu. Jemand hat das mal ausgerechnet, was da für ein Wert rauskommt, und er kam auf 9,60 €. Das ist ja nicht gerade viel. Da kann ich mir 2 Schokoriegel und eine Kugel Eis vielleicht verkaufen. Der Preis der Eiskugel ist natürlich gewaltig gestiegen, aber egal. Neulich habe ich aber etwas gelesen in einer Zeitung, nämlich, dass der Mensch auch Anteile von Gold in sich hat. Genau 0,2 Gramm. Das macht die Sache doch schon deutlich wertvoller. Und damit kommen wir schon ungefähr auf das Doppelte. Ja, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Auf einem Chat hatte einmal einer ausgerechnet, wenn der Mensch 80 Kilo wiegt, einige von uns würden das gerne erreichen, aber angenommen, 80 Kilo wiegt, dann wären das ohne Skelett circa, ja, was hat er gesagt, ungefähr 56 Kilo rohes Fleisch. 56 Kilo. Der Preis für Wurstfleisch ist zurzeit, glaube ich, 11 Euro das Kilo. Kommen wir also auf 11 mal 56 auf 616 Euro beim Metzger. Das ist doch auch schon mal eine ganz andere Größenordnung. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, nämlich wenn ich alle meine wichtigen Organe verkaufen würde, ja, Netzhaut, Lunge, Leber, Nieren oder was immer noch ganz wichtig ist, dann würde ich sogar auf 100.000 kommen. Das eine Problem ist nur, du lebst dann nicht mehr. Also in anderen Worten, du hast nichts mehr davon. Also in auch besser gesagt, das hilft uns alles nicht weiter. Der Wert eines Menschen definiert sich aber auch noch andersrum. Er ist auch abhängig von Weltanschauungsfragen beispielsweise oder von einer ethnischen oder Kastenzugehörigkeit. Das spielt eine ganz große Rolle in vielen Völkerschichten. Leider aber auch von der Zugehörigkeit zu manchen politischen Systemen. Für die Nazis hatte ein jüdisches Leben keinen Wert. Der Wert eines jüdischen Lebens ergab sich erst nach seinem Tod für die Nazis. Das heißt, dann konnten ihre Körper verarbeitet werden zu Seife, zu anderen Dingen und die Haare zu Fallschirmen oder Kissen. Und ja, sogar die Entscheidung, ob ein jüdischer Mitbürger vergast oder erschossen wurde, hing teilweise von materiellen Dingen ab. Zyklon B war preiswerter als eine Kugel. Und in den Augen der Nazis hatte der Mensch keinen Wert an sich. Der menschliche Wert wurde erst dadurch bestimmt, was ein Mensch produzieren konnte, sogar noch durch seinen Tod. Das war für sie wichtig. Und das betraf natürlich nicht nur ein jüdisches Leben, wenn man das weiter durchdenkt. In unserer Gesellschaft heute beurteilen wir Menschen nicht mehr nach diesen Kriterien. Hoffentlich nicht. Sondern es gibt auch andere Kriterien, nach denen wir Menschen beurteilen in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel nach ihrer Karriere. Oder ob ein Mensch beruflich etwas erreicht hat, ob er einen Titel hat. Oder auch nach der Höhe des Gehalts, nach Schönheit, nach Gesundheit. Es ist erschütternd, aber ob ein Mensch gesund ist oder nicht gesund ist, macht für manche etwas aus, wie sie auf einen Menschen schauen. Ja, und JFC arbeitet ja besonders unter Jugendlichen. Bei Jugendlichen ist es ganz wichtig, wie cool ein Mensch ist. Und das macht sich unter anderem daran fest, an der richtigen Frisur und am richtigen Outfit. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das sind nur kurzfristige Dinge. Denn auch hier gibt es wieder Probleme. Für die richtigen Klamotten braucht man Geld. Und Haare fallen oft aus. Und mit dem Alter bleibt der Mensch auch nicht immer schön. Jedenfalls die Haut nicht oder auch die Figur nicht, wie es einmal war. Aber für kurze Zeit ist so ein Mensch anerkannt und von Bedeutung. Wenn ich wissen will, was ein Mensch wert ist, dann wende ich mich als Christ natürlich auch an die Bibel. Die Bibel ist eine Art Handbuch für den Christen, wo ich viel daraus lernen kann. Und was mir auch Richtung gibt. Und ich lese da drin, dass Gott den Menschen wunderbar geschaffen hat. Gott kannte mich schon, als ich noch im Mutterleib war. Was Gott gemacht hat, war wunderbar. Die Bibel hat allerdings die Angewohnheit, auch unbequem zu sein. Die Bibel spricht manche Dinge knallhart an. Sehr deutlich an, in einer Sprache, wie wir es oft nicht gewohnt sind. Nach dem Tod meiner ersten Frau ist es so, dass wir immer wieder auf dem Friedhof sind, zur Grabpflege, andere Dinge. Und ja, man sieht oft großartig geschmückte Gräber, großartige Grabsteine und andere Dinge. Und die Bibel sagt dazu, zum Beispiel im Psalm 49, ab Vers 11, auch die Weisen sterben. Interessant ist, hier steht nicht, auch die Reichen sterben, auch die Weisen sterben. Also auch Menschen, die viel Einsicht haben. Auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen. Sie müssen ihr Gut anderen lassen. Gräber sind ihr Haus immer da, ihre Wohnung, für und für. Und doch hatten sie große Ehre bei den Menschen auf der Erde. Und dann sagt die Bibel, ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben egal wer er ist. Er muss davon wie das Vieh. Ich bin auf dem Lande aufgewachsen, Claudia auch. Wir wohnen immer noch auf dem Lande. Ein Mensch muss davon wie das Vieh. Sehr nüchtern. Und der Psalmist wiederholt das am Ende des Psalms noch einmal, dass es sich uns Menschen wirklich einprägt. Er sagt, lass es dich nicht anfechten, wenn einer reich wird. Das passiert bei uns Menschen manchmal. Wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, vergleichen ist eine Eigenschaft von vielen Menschen. Denn er wird bei seinem Sterben nichts mitnehmen können, absolut nichts. Es heißt, das Totenhemd hat keine Taschen. Das ist eine Wahrheit. Es heißt, der Psalmist sagt, man preist dich, wenn es dir gut geht. Und doch fahren Menschen ihren Vätern und Müttern nach und sehen das Licht nimmermehr. Und dann wiederholt der Psalmist diese Aussage. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben. Er muss davon wie das Vieh. Das ist sehr, sehr nüchtern. Aber die Bibel hat diese Angewohnheit, Dinge einfach auch klar zu benennen, damit wir in manchen Dingen aufwachen. Hiob sagt dazu, der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurzer Zeit. Er ist voll Unruhe. Das ist mir immer so aufgefallen. Es heißt, er geht auf wie eine Blume und fällt ab. Er ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Das prägt den Menschen, dass er voll Unruhe ist. Immer weiter, immer höher, immer mehr. Nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, mit dem, was er ist. Meine Erfahrung ist, dass Menschen oft erst im Leid entdecken, was im Leben wirklich zählt. Leider erst in der Situation. Hiob hat in seinem Leben viel Leid erfahren. Und trotzdem sagt Hiob, was ist der Mensch, o Gott, dass du seiner gedenkst und ihn so beachtest? Das hat Hiob beeindruckt. Er war beeindruckt davon, dass der allmächtige Gott Menschen so ein Interesse an Menschen hatte und Menschen so beachtet. Was ist der Mensch? Ja, das können wir uns wirklich fragen. Wer sind wir? Was sind wir, dass Gott uns so beachtet? Das kannst du dich auch heute Morgen fragen. Ich kenne dein Leben nicht, ich kenne deinen Lebenslauf nicht. Aber ich sage es mal persönlich, wer bist du, wenn du die ganze Summe deines Lebens siehst, dass Gott dich so beachtet und so liebt, dass er so ein Interesse an dir hat? Das ist einfach fantastisch. Für Gott bist du wertvoll. Das ist ganz wichtig. Ich möchte eine Frage stellen. Ich weiß nicht, ob du, als du jünger warst, ob du eine Lieblingspuppe hattest oder einen Teddy. Meine Frau hatte einen Teddy. Der steht heute noch bei uns im Wohnzimmer. Das heißt, der sitzt da in der Ecke. Für andere war das vielleicht eine Lieblingspuppe. Also nicht so eine ganz super, also ein super Teddy für 350,60 Euro von Steiff und damit wertvoller als ich. Nein, ein ganz normaler Teddy, aber ziemlich groß jedenfalls. Ich glaube, Eltern, ich habe 5 Kinder und Eltern wissen ganz genau, wie das ist, wenn man vor dem Schlafengehen die Lieblingspuppe oder den Lieblingsteddy nicht findet. Das ist echt ein Drama. Unser ältester Sohn, sein Lieblingsplüschtier war ein Elefant. Elefant hat natürlich einen Rüssel und er sauchte ständig an diesem Rüssel. Der Rüssel war völlig verdreckt und wir haben ihm schon ein paar Mal gesagt, wir schmeißen das Ding auf den Müll und wir kaufen dir sogar einen neuen. Er wollte ihn trotzdem nicht hergeben. Es war sein Elefant. Ja, das gibt einen Kampf. Und wenn du mal darüber nachdenkst, warum ist das so? Warum kämpfen Kinder dafür? Sie kämpfen dafür, weil die Lieblingspuppe oder der Lieblingsteddy geliebt werden. Das ist der Grund dafür. Teddy und Puppe sind vielleicht verdreckt und haben materiell keinen großen Wert, aber für das Kind, dem es gehört, ist es anders. Was lernst du daraus? Interessant ist, dass Liebe etwas wertvoll macht. Sogar ein Gegenstand. Liebe macht etwas wertvoll. Und deshalb macht Liebe auch dich wertvoll. Ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Frau auch nach einigen Ehejahren noch genauso wie am Anfang. Und ich bin froh, dass Gott sie mir geschenkt hat. Ich musste allerdings ein paar Anläufe machen, das muss ich euch sagen. Aber am Schluss hat sie ja gesagt. Also es lohnt sich, sich für eine gute Sache einzusetzen und dafür zu werben und dran zu bleiben. Das Gute war, wie gesagt, sie hat dann doch ja gesagt. Umgedreht zeigt mir meine Frau, dass sie mich liebt. Durch Worte, ermutigende Worte, durch Zuneigung, durch Berührung, durch Aufmerksamkeit. Das geht runter wie Öl. Das tut echt gut. Und wenn du dich fragst, welchen Wert du hast, kannst du dich auch fragen, liebt mich jemand? Liebt mich jemand? Das ist eine interessante Frage. Vielleicht wirst du spontan als Erster sagen, ja, meine Mutter, mein Freund, meine Freundin, die Reihenfolge ist jetzt nicht wichtig, mein Vater, meine Geschwister oder wer auch immer. Und das ist schön, wenn du das sagen kannst. Aber reicht diese Liebe aus? Und die Frage ist, was, wenn alle diese Personen nicht da sind? Oder was ist, wenn man diese Person nicht hat? Jemand hat einmal gesagt, was ist, wenn man älter wird? Was ist dann? Die Bibel sagt gleichzeitig, dass Gott uns liebt und sagt aber auch, dass wir von Natur aus nicht so leben, wie Gott es möchte. Wir leben nicht so, wie Gott es möchte. Und deshalb sagt die Bibel auch, dass wir vor Gott schuldig sind. Das heißt, wir leben nicht so, wie Gott es möchte. Die Folgen sind Lüge, Ehebruch, Korruption. Und deshalb sind wir von Gott getrennt. Deshalb können wir auf ewig keine Gemeinschaft mit Gott haben, eigentlich. Und dann gibt es diesen Vers, den der Nils vorhin schon erwähnt hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Als ich über viele Jahre Leiter von Jugend für Christus war, hatte ich das große Vorrecht, im Vorstand unserer internationalen Arbeit sein zu dürfen. Die internationale Arbeit hat ihren Sitz in den USA, der war auch schon mal woanders, in der Schweiz, in Singapur. Und so war ich ein- oder zweimal pro Jahr in den USA. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in den USA war. Meistens durch die Zeitverschiebung kommt man nach deutscher Zeit so um Mitternacht oder nach Mitternacht an, ist völlig gebügelt, Kreislauf im Keller. Und dann geht es auf die Immigration zu, auf die Einwanderungsbehörde. Da sitzen Leute an ihren Pulten. Und vorher geht es dann so in Schlangenlinie, das findet man heute am Flugplatz auch in Deutschland, das hatten die Amerikaner schon viel früher erfunden, geht es so in Schlangenlinien vorwärts. Und in der Zeit hat man viel Zeit, um sich die Leute anzugucken, die dahinter sitzen. Die sind alle unterschiedlich. von ihrem Geschlecht her, von ihrer Hautfarbe her. Und ja, manche vermitteln einen sympathischen Eindruck, andere weniger. Und ich hatte ja schon ein bisschen Erfahrung, auch mit manchen. Manche können wirklich schwierig werden. Und ich war ja nur zu einer Vorstandssitzung dort. Und ja, niemals das Wort Arbeiten erwähnt, das ist ganz kritisch. Da ist man schon fast wie ein Einwanderer gesehen, da kriegst du garantiert kein Visum, auch kein Touristenvisum. Und es ging immer weiter vorwärts. Und da habe ich mir gedacht, hoffentlich komme ich nicht zu dem da. Der ist so, der wird so schroff. Und wie der die Leute, dachte ich, behandelt oder so. Ich wusste ja nicht, um was es ging. Ja, und als ich dann vorne ankam, zu wem kam ich? Prompt zu dieser Person. Na gut, ich war da. Rechten Daumen auf das Pad, linken Daumen rauf für die Fingerabdrücke, Brille ab, in die Kamera gucken. Warum sind Sie hier? Was möchten Sie in den USA? Habe ich ihm erklärt. Ich arbeite für eine christliche Gesellschaft. Ich bin hier für eine Vorstandssitzung. Und mache dann noch 3 bis 5 Tage Urlaub danach und besuche Freunde. Ja, ich dachte mir, was gibt es da noch für ein Problem? Mach doch da einen Stempel da rein. Ja, studierte er das weiter, nahm einen Pass, blätterte den Pass durch, da waren dann einige Stempel drin, guckte sich die an. Ja, und woraus besteht Ihre Arbeit genau dann? Da habe ich ihm das nochmal erklärt, ich arbeite nicht, ich bin nur für eine Sitzung hier. Dachte mir, warum fragt er so? Und das ging dann eine ganze Zeit so weiter. Und dann kam gar nichts mehr von ihm. Ich dachte, boah, was habe ich jetzt verbrochen? Und dann fragte er plötzlich, wie aus der Pistole geschossen, was steht in Johannes 3, Vers 16? Ich meine, ich habe Theologie studiert. Und ich war aber so verdattert. Ich musste echt kramen, was steht in Johannes 3, Vers 16? Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Vers zitiert habe. Dann habe ich mich, ist mein Kreislauf ein bisschen runtergefahren und ich konnte ihm zitieren, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Da meinte er am Schluss, willkommen in den USA, Bruder. So kam ich dann rein und es war ganz einfach. Ich will damit nur sagen, es lohnt sich, Johannes 3, Vers 16 auswendig zu können. Ihr wisst nicht, wofür ihr es mal gebrauchen könnt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Warum tat Gott das? Gott tat das, weil er die Menschen liebt. Der allmächtige Schöpfer, der Schöpfer des Alls, liebt Menschen, liebt dich, liebt mich. Und weil Menschen für ihn wertvoll sind. Gott schickt seinen Sohn aus Liebe zu uns wertlosen Menschen, damit wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Und das macht uns wertvoll, dass Gott das tat. Claudia und ich wachen morgens meistens mit den Nachrichten auf oder versuchen aufzuwachen. Nach dem Wetter fragen wir uns meistens, was hat er eben gesagt, wie ist das, wie wird das Wetter heute? Ja, und danach kommen manchmal irgend so lokale Dinge. Und ich erinnere mich daran, wir haben ja mit Flüchtlingen auch in unserem Land zu tun. Und da ging es um das Thema Flüchtlinge. Da war ein Reporter dann in einem Kindergarten und fragte die Kinder im Kindergarten nach den Erfahrungen mit den Flüchtlingen. Und ich höre die Stimme noch in meinem Kopf. Da fragte ein kleines Mädchen, hörte sich an wie 4 Jahre oder so, gibt es bei euch auch Flüchtlinge im Kindergarten? Da kam erstmal nichts und dann so eine kleine piepsige Stimme. Nein, nur Kinder. Und ich fand, das war eine sehr weise Antwort, wie sie das Ganze sah. Nur Kinder. Das Volk Israel hatte sich gegen Gott aufgelehnt, immer mehr. Und der Leser des Alten Testamentes kann lesen, was dort alles passierte. Und Gott hat sie bestraft dafür. Er schickte sie in die Verbannung nach Babylon. Und dort waren sie über viele Jahre. Und an den Flüssen von Babylon haben sie sich an die Zeit erinnert in Israel. Und sie wünschten sich, sie würden wieder zurückkommen. Sie hatten eingesehen, was sie, teilweise eingesehen, was sie Gott angetan haben. Und dann sagt Gott durch den Propheten Jeremia: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus reiner Treue. Ich habe dich mit einer ewigen Liebe geliebt und habe dich zu mir gezogen aus reiner Treue. Gott ist treu. Gott schickt das Volk bis in die Verbannung, aber Gottes Liebe hat nicht aufgehört. Ich kenne dein Leben nicht, ich weiß nicht, was in deinem Leben vorgefallen ist. Was auch immer vorgefallen ist, manche Christen haben es schwer, sich zu vergeben, deshalb haben sie es auch schwer, anderen zu vergeben. Aber Gott sagt dir, er war treu und er ist treu, auch weiterhin treu. Er liebt dich. Die Liebe Gottes ist ewig. Die Liebe Gottes ist deshalb ewig, weil Gott in seinem Wesen und in seiner ganzen Person ewig ist. Er gibt dir seine Liebe, obwohl du sie nicht verdienst. Und was Gott darunter versteht, wird am deutlichsten, dass er seinen Sohn Jesus gab. Das, was wir in Richtung Weihnachten immer mehr feiern, worauf wir uns in diesen Tagen konzentrieren. Paulus hat das im Römerbrief, im Römer 8 so ausgedrückt. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, auch nichts Hohes oder Tiefes unterscheiden kann und auch keine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. In Jesus Christus, der für uns starb, als wir noch Sünder waren, hat Gott diese Liebe am deutlichsten zum Ausdruck gebracht. Deshalb mein Aufruf: Betrachte deinen Wert nicht in rein materiell, in deinem Aussehen, in einem Titel, den du vielleicht hast. Betrachte deinen Wert auch nicht in deinem guten Ruf, den du vielleicht hast. Auch nicht in deiner Gesundheit oder deiner Leistung. Betrachte deinen Wert nicht darin, was andere Gutes über dich sagen. Entdecke stattdessen neu, wie sehr Gott dich liebt. Was die Bibel dazu sagt, was Gott für dich praktisch getan hat in Jesus. Dann kommt Freude in dein Leben. Claudia und ich, wir kennen ein junges Mädchen, die, viele würden, Teenager würden sich wünschen, dass sie in ihrer Position wären. Sie ist sehr intelligent, was sie anfasst, gelingt, eine gute Ausbildung, kommt immer weiter, sieht auch noch gut aus. Das Mädchen hat nur ein Problem, wenn man ihr gegenüber sitzt. Sie ist Christ, dass sie überall geritzt ist. Man fragt sich, wie kann so ein erfolgreiches Mädchen sich überall ritzen? Noch dazu, wo sie ja Jesus kennt. Heute hat sie uns ihre Antwort gesagt. Sie sagt: Ich habe immer geglaubt, ich muss mir das Wohlwollen Gottes verdienen. Ich muss perfekt sein. Und ich war erschüttert, dass ich das nicht schaffte. Ich habe immer geglaubt, ich muss Leistung bringen. Deshalb ritzte sie sich, weil sie das nicht schaffte. Heute ist das nicht mehr so. Gott hat sie davon befreit und dafür sind wir sehr dankbar. Wichtig ist, ich habe vorhin so ein paar Dinge aufgezählt, ja? Gehalt, Titel, Gesundheit. Alle diese Dinge, die ich aufgezählt habe, können sich verändern. Man kann dir all das nehmen. Position, Karriere, all das kann man dir nehmen. Ich bin schon ein bisschen länger auf der Welt und habe viele Dinge erlebt, die man mir nehmen kann. Und vielleicht sind andere hier, die auch diese Erfahrungen gemacht haben. Aber eins ist sicher, Gottes Liebe zu dir bleibt. Niemand nimmt sie. Niemand kann sie nehmen. Öffne dich dieser Liebe. Richtig verstanden kann diese Liebe dein ganzes Leben verändern, wie es dieses Mädchen erfahren hatte. Ich möchte schließen mit einem Beispiel. Gott sagt zu Josua: Ich will dich nicht verlassen, ich will nicht von dir weichen. Ich habe früher viel Leichtathletik gemacht, Langstreckenlauf. Und dieses Beispiel kommt von den Olympischen Spielen. Da gibt es unter anderem den 400-Meter-Lauf. 400-Meter-Lauf ist mörderisch, fast wie 400-Meter-Sprint, wenn man die sieht, wie die da laufen. 400 Meter ist eine Stadionrunde. Der Favorit im Halbfinale war der Engländer Derek Redmond. Und er war Favorit eben auch für das Finale. Gut, sie waren alle aufgereiht, der Startschuss fiel und alle katapultieren sich aus den Startblöcken. Redmond ist vorne, die Zuschauer klatschen, sind begeistert. Und plötzlich passiert etwas, Redmond fasst sich an das Bein, er hat einen Muskelfaserriss erlitten, in der Hälfte des Stadions, nach 200 Metern. Er fällt zu Boden, er windet sich vor Schmerzen. Sehr schmerzhaft. Die Menge schreit, sie ist schockiert. Und Derek versucht aufzustehen. Tränen laufen ihm über das schmerzverzerrte Gesicht. Und dann schafft er es doch aufzustehen und fängt an, weiter zu humpeln. Trotz seiner Verletzung will er bis zum Schluss durchhalten. Und dann passiert etwas. Ein Mann springt über die Absperrung. Heute wäre das bestimmt nicht mehr möglich. Aber das ist da passiert. Und er schiebt die Sicherheitsleute zur Seite und kommt zu Derek und bietet ihm seine Schulter an, damit er sich da aufstützen kann, um das Rennen zu beenden. Es ist sein Vater. Das ist eine wirkliche Begebenheit. Er sagt: Sohn, du musst das nicht tun. Aber wenn du dieses Rennen zu Ende führen willst, ich helfe dir dabei. Die Zuschauer fangen an zu applaudieren. Sie verstehen immer mehr, was da passiert. Und als er dann in Richtung Ziel kommt, bekommen sie Standing Ovations. Der Vater lässt seinen Sohn vor der Ziellinie los und der Sohn hinkt und humpelt über die Ziellinie. Er ist am Ziel. Für mich ist das ein gutes Beispiel für die Liebe Gottes. Vielleicht brauchst du an diesem Morgen so eine Schulter. Du hast irgendwie den Eindruck, du schaffst es alleine nicht. Vielleicht brauchst du das in der nächsten Woche oder in den Tagen, die auf uns zukommen. Gott bietet dir diese Schulter an. Du kannst einfach zu Jesus kommen. An seiner Liebe für dein Leben hat sich nichts geändert. Und dazu möchte ich dich ermutigen, wie Gott es in seinem Wort sagt: Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Amen. Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Auch von unserer Seite eine schöne nächste Woche, einen guten Nachhauseweg.